Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Noch bei mir die Kritikerin Sieglinde Geisel, lebend in Berlin, aber mit Wurzeln in der Schweiz. Das ist normalerweise nicht von Belang. Hier lohnt es, glaube ich, der Erwähnung, denn wir reden nun über eine Ikone des Schweizer Kulturbetriebs. Sein Name Iso Kamartin. Sein Buch, reichlich geheimnisvoll betitelt, Verdorbene Buchstaben, heilige Schriften und letzte Worte. Zunächst, wer ist Sieglinde Geisel, Iso Kamartin?
Ja, Iso Kamartin ist ein Intellektueller, wie es, glaube ich, nur in der Schweiz einen geben kann. Er kommt aus den Bergen, aus Disentis und gehört zu den knapp 40.000 Bündnern, die Rätoromanisch als Muttersprache haben, war auch viele Jahre Professor für rätoromanische Literatur, war dann aber auch Leiter der Kulturabteilung des Schweizer Fernsehens, und wer in der Schweiz in meiner Generation irgendwie kulturell aktiv ist, ist Iso irgendwann mal auf jeden Fall begegnet. Das ist das eine, das andere ist aber, dass er absolut weltläufig ist. Also er ist so überall zu Hause, denkt man, und hat einen Horizont, wie man es eben eigentlich vielleicht gerade von einem Bergler doch erwarten kann, weil der hat einen Grund, aus den Bergen rauszugehen. Und was auch ganz schweizerisch an ihm ist, was ich sehr schätze, er hat absolut nichts Großsprecherisches. Also ich habe in diesem Buch erst erfahren, dass er 1973 mal Hannah Arendt aufgesucht hat in New York.
Und als junger Mann.
Als junger Mann, und die haben sich so gut verstanden, dass sie ihn sogar noch zum Urlaub einladen wollte. Leider ist sie vorher gestorben, bevor das dann wirklich wurde. Und das erzählt er ganz nebenbei, wie wenn das was ganz Normales wäre.
So, jetzt müssen wir aber zu der Art des Buches kommen. Ich gebe zu, dass ich noch mehr als bei den beiden Reiseessays vor der Musik nicht so recht wusste, was da vor mir liegt. Ein Buch mit Bildern. Es geht auch um die Bilder und Gegenstände. Aber was ist das literarisch? Ein Langessay, eine Reise durch Iso Kamartins Wohnung, in der sich allerhand seltsame Fundstücke finden, oder eine Autobiografie seines Lebens im geistigen Raum?
Das mit der Autobiografie könnte ganz gut hinkommen. Also ich habe das so ein bisschen wahrgenommen als eine Art Vermächtnis. Also er hat jetzt so viel gesehen, gelesen und alles so wertschätzend aufgenommen und eben dann halt, wenn es einen Gegenstand gab, den auch als Sammler sich angeeignet. Das ist auch ein großer Respekt vor den materiellen Gütern des Geistes, so dass ich denke, es ist eine Art Inventur seines geistigen Lebens anhand der Gegenstände, die da eben mit verbunden sind.
Also ich sag nochmal den Titel: Verdorbene Buchstaben, heilige Schriften und letzte Worte. Was bitte sind denn verdorbene Buchstaben in diesem Buch?
Ja. Ich habe zuerst an die jüdische Tradition gedacht. Da ist es ja ganz streng, die Tora-Schreiber, die Tora von Hand abschreiben. Wenn die sich einmal verschreiben, müssen sie von vorne anfangen. Man darf also nicht mal korrigieren. Da ist das ganze Werk gefährdet durch die Buchstaben. Es gibt dazu aber auch eine sehr süße Anekdote, die Iso Kamartin gleich in der Einleitung erzählt. Sein Vater war Drucker und Verleger, und zwar im Rätoromanischen, in dem surselvischen Idiom des Rätoromanischen, und war auch ein ganz strenger Korrektor. Und er musste natürlich auf die Ordnung der Buchstaben achten und hatten offenbar seine Kinder doch ein bisschen damit terrorisiert, dass wenn die Unordnung in ihrem Zimmer hatten, hieß es, naja, stell dir mal vor, ich hätte so eine Unordnung mit meinen Lettern, also mit den Buchstaben in dem Setzkasten, dann könnte man ja überhaupt keine Bücher mehr drucken, dann wäre ja alles quasi zu Ende. Und Iso Kamartin erzählt das sehr anrührend, dass er da richtige Albträume davon
damit hat. Es gibt aber auch einen Gegenstand, den er in seiner Sammlung hat, die quasi mit dem verdorbenen Buchstaben zu tun haben. Das ist der Torahzeiger, damit man die Buchstabe der Torahrolle nicht genau, hygienisch verunreinigt.
Dass der Körper da nicht rankommt, ne? Wir das nicht kontaminieren mit irgendwelchen Körpersachen. Ja, das ist natürlich auch eine total schöne Fundsache.
Letzte Worte ist der zweite Begriff in dem Titel. Auch dafür gibt es, wie in jedem dieser Kurzessays, immer einen Sammelgegenstand. Was sind denn bei letzten Worten, was ist da der Sammelgegenstand?
Das sind eben letzte Worte. Also da sind die Worte selbst, so habe ich das jedenfalls gelesen, der Gegenstand. Das ist mir sehr geblieben, die sieben letzten Worte Christi am Kreuz, wo es ja dann auch die Komposition von Haydn dazu gibt. Er kommt dann von den Jesusworten am Schluss, also das wissen wir ja: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sagt, die Zuschlagenden, die wissen eben wirklich nicht, was sie tun. Die Opfer sind die Sehenden, und er sagt dann, von ihnen geht eben auch die Vergebung aus. Und das fand ich einen sehr schönen Gedanken, wie er das ausführt.
Wir bleiben bei der Religion. Die Heiligen Schriften, logisch, sind etwas Religiöses. Er hat da eine Korantafel aus Afrika, noch viel mehr andere Gegenstände, die irgendwie religiösen Bezug haben. Und, habe ich gelesen, einen eigenartigen und verblüffenden Diskurs ins Rätoromanische.
Ja, er analysiert ja in diesem Buch überhaupt ganz häufig Wörter. Also er befragt immer das Wort nach seiner Geschichte und hat natürlich da die ganze philologische Bildung. Also der kann sein Latein noch. Und er bringt dann bei der Toleranz, um die es ihm dann geht, bei der Begegnung der drei großen Schriftreligionen, seine drei romanischen Wörter, die es dafür gibt in seiner Muttersprache. Ich nenne die vielleicht kurz Vertir, das heißt sich wegdrehen, also quasi man ignoriert dann eben das, was man am anderen nicht mag. Cumportar, von portare, ertragen, man erträgt das. Oder acceptar, das ist, versteht man auch ohne irgendwelches Latein, dass man es hinnimmt.
Da kommen wir ja zur Form. Also das ist ein relativ dickes Buch, 320 Seiten mit Illustrationen, immer eine Abbildung pro Kapitel. Jedes Kapitel ist quasi ein in sich abgeschlossener kultureller Essay in der Ich-Form mit autobiografischem Material erzählt. Sie haben es am Anfang schon verraten. Man könnte ja den Verdacht haben, bei so einer Hannah Arendt-Begegnung, das ist auch eitel.
Überhaupt nicht. Also er ist auch sehr frei, wenn Sie nach der Form fragen, wie er erzählt. Es gibt einen ganz tollen Text über Hieronymus, der Kirchenvater, der die Vulgata ins Lateinische übersetzt hat, wo er sich die Freiheit nimmt, über 2-3 Seiten hinweg einfach zu zitieren. Und zwar so in Abschnitten. Also es sind jetzt nicht fortlaufende Texte, sondern 7-8 Gedanken, die er für sich dann zitiert. Und das sind ganz moderne Ideen übers Übersetzen zum Beispiel. Also Hieronymus sagt dann, und war im 4. Jahrhundert nach Christus, ja, wenn man eine Metapher übersetzen muss, das ist wie wenn man einen Aal in der Hand hält, je doller man zudrückt, desto eher flutscht er einem raus und so. Also ich fand das unglaublich, das sind einfach Fundstücke.
Die Metapher als Aal ist eine Metapher.
Genau, ist nochmal eine Metapher.
Vielleicht nochmal ein paar der Sammlerstücke hier aufgezählt. Also es gibt chinesische Gelehrtensteine, einen ägyptischen Schreiberhocker, der guckt einen mit so einem Hundeblick an, sehr treuherzig. Und dann gibt es eine Radierung von Lionel Feininger, die hätte ich ehrlich gesagt auch gerne.
Ja, das ist ein irres Ding. Aber noch viel interessanter als die Radierung ist das, was Iso Kamertin darin sieht. Er entdeckt darin Kafkas Kübelreiter. Das würde keinem anderen Menschen auf dieser Erde wahrscheinlich einfallen bei diesem Bild, aber dadurch, wie er das dann erzählt und anhand dieses Bildes auch nochmal auf Kafkas Kübelreiter eingeht, da ist es so viel lebendiges Denken. Das ist ganz toll. Und das hat mich auch sehr erinnert übrigens an die Anfänge des Essays. Also bei Montaigne gibt es das ja auch. Und ich meine, der Essay hat, glaube ich, den Titel Kafka und das Lachen. Und dann geht es gar nicht so sehr um das Lachen, sondern eben er verliebt sich in dieses Bild und erzählt was ganz anderes. Und das ist genau das, was ja Montaigne auch die ganze Zeit gemacht hat. Also die absolute Freiheit, einfach zu erzählen, was einem einfällt. Vielleicht ist das auch eine Art Definition von Essay.
Ist das sozusagen auch der Endpunkt in diesem Buch und in dieser Person verkörpert des alten Abendlandes? Wer hat denn noch so eine Bildung?
Das ist wirklich wahr. Es ist übrigens auch interessant, dass ich bei diesem Buch das Gefühl hatte, es ist auch wieder eine Art von Armchair-Traveling, wie bei den anderen Reisebüchern, aber hier mit dieser enormen zeitlichen Tiefe. Also man ist in allen 3000 Jahren Kulturgeschichte unterwegs und es ist nicht altmodisch, sondern es ist ganz lebendig und es ist ganz authentisch, er lebt das noch und ich finde, man kann sich da auch sehr viel abholen. Also ich bin jetzt nach der Lektüre, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ein bisschen gebildeter als vorher. Also ich bin wieder Dingen begegnet, die es in unserer digitalisierten Zeit so eigentlich nicht mehr gibt.
Wenn ein Buch eine renommierte Kritikerin noch bildet, dann muss es gut sein. Vielen Dank, Sieglinde Geisel, für unseren Blick auf Iso Kamertins private Wunderkammer. Der Titel des Buches lautet Verdorbene Buchstaben, heilige Schriften und letzte Worte. Untertitel Eine Sammlerreise durch Schriftkulturen und Traditionen. Erschienen im Züricher Verlag Rüffer und Rup, 342 Seiten, 38 Euro.